Ist das jetzt unsere Halloween-Sonderfolge?
Spooky.
Ich glaube, es passt nicht so schlecht zu Halloween wie ein Tech-Podcast.
Ja, ich gucke mir die ganze Zeit Videos an, wie irgendwelche Leute Halloween-Deko zerstören von irgendwelchen Leuten, die Süßigkeiten draußen hingelegt haben.
Gott sei Dank hatten wir niemals Halloween-Deko.
Ja, genau. Weißt du, da will man nett sein und die nutzen das einfach aus und sind noch Arschlöcher.
Tja, Trick or Treat.
Ja, genau. Hallo und willkommen zur 69. Folge Code Culture Podcast. Ich bin der Lukas.
Und ich bin der Markus und wir verkneifen uns irgendwelche pubertären Witze über die Folgennummer und freuen uns, diese Woche wieder über Tech und Programmierkram zu erzählen. Was hast du denn letzte Woche gemacht, Lukas?
Also erstmal will ich erwähnen, dass wir am 1. November aufnehmen.
Ja. Stimmt, ja. Heute ist der 1. November, also praktisch der Tag nach dem Halloween.
Genau, Allerheiligen.
Hieß es früher mal, ja.
Was habe ich gemacht? Oder was hast du mich jetzt gefragt?
Ja genau, hast du Halloween gefeiert?
Ja, ich habe tatsächlich Halloween gefeiert. Ich war gestern auf einer Hausparty mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne. Und danach sind wir noch in die Heimatliebe, aka das Splendo, gegangen hier in Pfaffenhofen.
Das ist die lokale Disco?
Genau, die lokale Diskothek. Und war ganz lustig. Also der DJ war die erste Hälfte eher bescheiden und dann hat er gemerkt, ey, vielleicht spiele ich jetzt auch einfach mal gute Lieder und hat dann am Ende noch die Kurve gekriegt. Es war sehr lustig. Ich habe es sehr, sehr enjoyed.
Sehr gut. Und als was hattest du dich verkleidet?
Als 21-jähriger DevOps-Engineer.
Okay, also mal was Originelles.
Genau, ja.
Ja, verstehe.
Ja.
Ich habe Halloween nicht gefeiert.
Warum denn nicht?
Das ist eine gute Frage. Ich bin generell nicht so der Disco-Typ.
Ja, und, könnte ich mir auch nicht vorstellen bei dir.
Nee, das taugt mir nicht. Konzerte und Festivals sind eher so meins und das ja, passt auch relativ wenig zu Halloween und war dann schon ganz gut. Hab dann irgendwie hier zu Hause produziert.
Aha.
Ja.
Da freuen wir uns doch. Du hast auch was anderes geholfen zu produzieren.
Genau, ich hatte letztes Jahr mal ja schon erzählt, dass das Paper, in dem ich Co-Autor bin und Dr. Inge Eike Schäffer, der Hauptautor, dass das letzte Woche jetzt rauskam bei Elsevier im CERP Journal und wir haben den Best Paper Award gewonnen.
Ja, congratulations.
Ja, da freuen wir uns natürlich. Also was heißt Best Paper Award? Das ist eigentlich gar nicht mal so was Großes. Das heißt einfach, dass man innerhalb von den Proceedings, also innerhalb von den ja, Veröffentlichungen des diesjährigen Kongresses, dass man da das beste Paper eingereicht hat. Und das hat uns dann schon ziemlich gefreut. Der Link zum Paper ist nochmal in den Shownotes. Also wenn ihr das beste Paper des Kongresses lesen wollt, dann könnt ihr das unter Open Access tun. Also ihr müsstet nicht mal auf Sci-Hub gehen, sondern könnt euch das PDF direkt von Elsevier runterladen.
Ja, cool. Ich habe es mir auch definitiv durchgelesen.
Ja, natürlich. Es ist praktisch, du kannst fast schon auswendig.
Genau. Ich habe es jetzt schon ganz oft durchgelesen. Fand ich mega geil.
Sehr gut. Ja. Hast du auch schon deinen Freunden ausgedruckt und geschenkt?
Muss
noch machen.
Noch nicht, aber das kommt ja jetzt dann bei Weihnachten.
Sehr gut, sehr gut.
Genau.
Auch relativ pünktlich zu Weihnachten wird mein neues MacBook Pro kommen. Ich habe jetzt tatsächlich eins bestellt.
Ui, was denn für eins?
Kleinster Prozessor. Dann aber gemaxed out auf 32 GB RAM.
Okay.
Was mit dem kleinen Prozessor geht. Und 2 Terabyte SSD.
Ja, das ist natürlich schon amtlich.
Und ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Setup für meinen Anwendungsfall, der zu 90% aus Audio besteht.
Und die Software, die du benutzt, noch nicht geportet ist für den
M1. Genau, die Software noch nicht geportet ist. Das ist ein bisschen traurig, aber ich hoffe, dass der M1 jetzt länger als ein Jahr hält und dass die werten Entwickler von Yamaha, zu denen Steinberg ja gehört, dass die das mal auf die Reihe kriegen und Cubase nativ auf dem M1 laufen lassen. Das wird garantiert ein Paid-Update sein. Also da mache ich mir nichts vor. Da muss ich wahrscheinlich nochmal irgendwie 100 € bezahlen. Aber das ist es dann wert, wenn es dann schneller und besser geht. Weil du kennst ja die Projekte, die ich hier teilweise offen habe. Das ist schon schwierig.
Traurig.
Frustrierend.
Ja.
Ja, es stresst einfach. Also es gibt Underruns ohne Ende. Man muss die Latenz dann so hoch einstellen, dass es Live-Einspielen auch überhaupt keinen Spaß mehr macht.
Ja, ich hoffe, da gibt es dann bald mal bessere Sachen, weil ich arbeite ja auch mit deinem Setup.
Ja, aber das ist eigentlich ist es traurig, dass man für ein gescheites Audio-Setup wirklich einen Top-of-the-Line-Rechner braucht.
Ja.
Hätte ich jetzt, weil es da auch so in, wir arbeiten ja auch gemeinsam mit dem Utopia an einem Studio für Newcomer oder für Jugendliche hier in Pfaffenhofen. Wenn da dann die Antwort ist, dass man einen 3.300-Euro-Rechner für braucht, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Also,
ja.
Schwierig. Also Audio und Video nach wie vor, glaube ich, ist ein Thema. Und ja, wahrscheinlich das speicherhungrigste nach Gaming oder generell das ressourcenhungrigste Anwendungsfeld nach dem Spielen. Ja, und das catert aber, das muss man an der Stelle auch sagen, der MacBook Pro relativ gut. Der ist dafür ja optimiert, also erhoffe ich mir da tatsächlich einiges an Vorteilen.
Ja, und weitere Vorteile hast du durch einen bestimmten Antrag bekommen.
Ja, genau. Ich muss eine Kamera kaufen. Kennst du die Deutsche Stiftung für Engagement im Ehrenamt oder für Engagement und Ehrenamt?
Klar, die Seite von denen besuche ich jeden Tag.
Ja, also die ist tatsächlich eine Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, ist eine Bundesstiftung. Und diese Stiftung hat für Vereine immer mal wieder sehr, sehr gute und sehr ja auch ansprechende Anträge, die man stellen kann, also Ausschreibungen, auf die man dann einen Antrag stellen kann. Und ich habe tatsächlich mit meinem CVDM jetzt einen Antrag geschrieben und 2.500 Euro bekommen, beziehungsweise zugesagt bekommen, um damit eine Kamera zu kaufen für den CVJM. Also eine Formatkamera, eine Systemkamera mit zwei Objektiven und ein bisschen Peripherie außenrum. Und ich werde jetzt dann wahrscheinlich nächste Woche mich ganz, ganz, ganz tief in die Fotografie und in den Markt einarbeiten müssen, um dieses Geld dann innerhalb von einer Woche auch auszugeben, weil das ist der Deal. Das Geld muss halt relativ schnell abgerufen und ausgegeben werden. Und dann kann ich hier vielleicht auch mal eine Review geben. Mein ganz großer Favorit gerade ist eine Sony Alpha 7-3.
Aha.
Ich weiß nicht, ob du das was sagt.
Ja, sagt mir tatsächlich sogar was.
Das ist keine Spiegelreflex, sondern das ist eine, wie heißt es denn, wenn es keine Spiegelreflex ist?
Digitalkamera, oder?
Digitalkamera, so im unteren Bereich der Professionalität. Und warum die? Ich bilde mir ein, dass sie die beste ist, was Autofokus und niedrige Lichtverhältnisse oder schlechte Lichtverhältnisse betrifft. Weil der Hauptanwendungsfall ist tatsächlich, dass wir die Musiker bei den Konzerten und Festivals, die wir organisieren, fotografieren. Also PR-Fotos, Stage-Shots. Und da braucht man extrem, extrem, extrem gute Lowlight-Verhältnisse beziehungsweise Lowlight-Fähigkeiten von dem Equipment. Sonst rauscht es ohne Ende.
Ja.
Und ich werde mich da jetzt dann die nächsten Wochen mal einarbeiten müssen, / dürfen. Und vielleicht auch hier im Podcast ein bisschen von berichten.
Ja, auf jeden Fall. Da kriegen wir ja die Status-Updates mindestens einmal die Woche.
Dann lass uns doch weitergehen zu den News.
Genau, da machen wir auch gleich weiter mit Fotografie.
Ja, genau. Die Brücke ist geschlagen, weil Adobe hat neue Photoshop- und Illustrator-Versionen rausgebracht. Und hast du
Heilige.
Gemerkt, was man da jetzt kann?
Also anscheinend hat Adobe jetzt gesagt, okay, Photoshop und Illustrator kommen in den Browser. Das weiß ich nicht, wie gut das funktioniert.
Nicht gut, aber weil sie wissen, dass es nicht gut funktioniert, haben sie das tatsächlich auf einen ziemlich guten Scope reduziert, nämlich Rückmeldungen geben. Also kommentieren.
Okay.
Und das finde ich ein ganz okayen Anwendungsfall. Also ich habe den regelmäßig, diesen Anwendungsfall, dass ich eine PDF fertig mache für irgendein Festival oder einen Flyer für eine Veranstaltung und dann kommt irgendwie im Chat dann, ey, das Genre ist doch irgendwie falsch und mach doch hier die Reihenfolge anders und mit der Zeit noch dies und jenes. Und das dann aus dem Slack irgendwie aufzupicken, ist echt stressig. Und es wäre einfach viel geiler, wenn die Leute drin rummalen könnten und sagen, hey, schau mal, hier ist noch ein Fehler. Oder da hinterfragt es nochmal, ob das Genre hier richtig angegeben ist. Und das finde ich dann schon einen legitimen Anwendungsfall für Photoshop und Illustrator im Web.
Ja, okay, ich verstehe es. Ja, bringt mir jetzt nicht so viel, weil ich mache nicht so viel Collab-Ding, aber ist bestimmt ganz cool.
Ja, also ich glaube, also was ist der Anwendungsfall? Der Anwendungsfall ist letzten Endes, du hast einen Kunden oder du hast weitere Stakeholder, die da mitreden müssen oder wollen in deinem Creative Output. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man dann einen einfachen Weblink teilen kann. Es ging jetzt schon, aber jetzt mit der Möglichkeit, da drin noch rumzumalen und irgendwie Dinge zu editieren, macht es das Ganze dann natürlich ein bisschen besser. Was mir da nicht sehr gut gefällt, du hast ja auch die Creative Cloud, gell?
Ja.
Hast du schon gemerkt, dass Photoshop jetzt ähnlich auch wie Apple dich dahin hat, alles in der Cloud zu speichern?
Ja.
Genau, also das lokale Dateisystem ist sehr depreziert. Also selbst dieses Sync-Dateisystem mit der Adobe Creative Cloud, dieser Sync-Ordner, selbst der, da habe ich so das Gefühl, dass das nicht mehr die erste Wahl ist. Also ich weiß nicht, wo das hingeht. Ich glaube, der Trend geht definitiv dahin, dass man seine gesamten Assets und seine gesamten Artworks, seine gesamten grafischen Arbeiten dann in der Cloud hat.
Ja.
Ja, spannende Geschichte. Wer Creative Cloud abonniert hat, kriegt das Update innerhalb dieser Subscription kostenlos, beziehungsweise inklusive kostenlos ist es nicht, es ist ziemlich teuer.
Yep. Kommen wir zum nächsten, was ziemlich teuer ist.
Die Native Instruments wird 25.
Ja, und ich lese mir diesen Text hier nicht durch. Das ist irgendwie ein riesiger Fließtext.
Kannst
du mir bitte sagen, worum es da geht einfach?
Sie sind sehr stolz, dass sie 25 Jahre lang auf dem Markt sind. Vielleicht ist es gar nicht mal so wichtig zu erwähnen, was die CEOs und CTOs da jetzt dazu sagen über Native Instruments heute. Vielleicht sollte man einfach mal kurz Respekt zollen, dass Native Instruments als deutsche Firma aus Berlin, denke ich, die Popmusik und die elektronische Musik in den letzten 25 Jahren maßgeblich geprägt hat.
Ja.
Also das kann man definitiv sagen. Die Software sind massive. Und auch die Samples, die gesampelten Vintage-Themen, Kontakt als Basis für nahezu fast alle Orchester-Samples ist ein Ding. Und im DJ-Bereich genauso, also Traktor, die Möglichkeit mit so einer vorbereiteten, digital, halb analogen digitalen Vinyl, die praktisch nur Code-Informationen beinhaltet und mit der man dann digital scratchen und auflegen kann. Diese ganzen Mechanismen hat Native Instruments in den letzten 25 Jahren zu Wege gebracht und das hat die Musikszene und auch die Popmusik, die wir heute hören, maßgeblich geprägt.
Ja.
Und auch die Filmmusik. Und das ist sicherlich was, worauf man durchaus stolz sein kann, dass eine kleine Firma aus Berlin diesen Fußabdruck in der Musik hinterlassen hat. Nichtsdestoweniger haben sie sich jetzt verkauft an irgendeine Venture-Kapital-Bude. Also so wirklich, Berlin ist da nichts mehr. Aber hey, 25 Jahre gute Software, könnte man mal ja positiv erwähnen.
Naja, so gute Software, manchmal hatten wir da auch, oder du, deine Probleme mit.
Weißt du, was ist denn die Alternative? Also mir fällt jetzt echt zu Kontakt nichts ein, was ähnlich gut ist. Also vielleicht die Sample Engine von East West, Quantum Leaps, ich weiß nicht, die vielleicht noch massive ist ein Ding. Also die meisten, ja, Dubstep und so wäre, glaube ich, ohne Massive überhaupt nicht denkbar gewesen. Also ich glaube schon, dass einiges an der, ja, das Native Instrument einfach einen ordentlichen Einfluss hatte. Aber ja, besonders toll sind jetzt so die ein oder anderen Legacy-Anwendungen von ihnen jetzt nicht.
Ja, aber naja. Kommen wir zur nächsten News.
Welche IDE verwendest du denn?
Die IntelliJ IDEA.
Ja, und was ist denn so das New Kid on the Block? Welches da?
Visual Studio Code?
Ja, genau. Und Visual Studio Code ist ja programmiersprachenagnostisch. Also das ist jetzt erstmal eine IDE, die über eine große Plugin-Infrastruktur oder über eine Extension-Infrastruktur erweitert wird. Und die offizielle Java-Erweiterung ist jetzt in der Version 1.0 released worden. Das heißt, es wird, oder es ist eigentlich jetzt schon so, dass neben der Eclipse und der IntelliJ jetzt auch die Visual Studio Code ein ernstzunehmendes Produkt ist, in dem Leute Java entwickeln.
Ja, ich weiß ja nicht. Also so, was ich jetzt hier sehe, das ist relativ langsam, weil die natürlich nicht die ganzen Sachen in indexen und cachen und so ein Scheiß.
Ja, aber denk dran, wir waren auch schon auf vielen Meetups oder auf einem Meetup.
Ja, das sind halt irgendwelche Loser.
Okay, also den einer der wichtigsten Java-Core-Entwickler als Loser zu bezeichnen, ich weiß ja nicht.
Ja, keine Ahnung, ich finde es schon weird. Ich weiß nicht, wo da der Vorteil ist. Ich finde, die IntelliJ ist einfach deutlich smarter, was alles angeht. Und deutlich.
Also erstmal muss man definitiv sagen, die IntelliJ kostet halt Geld.
Ja,
also das darf man nicht vergessen, dass 600 Euro im Jahr jetzt nicht irgendwie so aus der Portokasse bezahlt werden, wenn man Programmiereinsteiger ist.
Aber die zahle ich ja nicht.
Und wenn man zwischen Eclipse und Visual Studio Code, glaube ich, ist die Lernkurve in Visual Studio Code geringer, also intuitiver, nicht so monströs.
Ja.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass es gerade für Anfänger und gerade auch im universitären Bereich definitiv eine Option ist, direkt mit Visual Studio Code anzufangen. Weißt du, welche Leute im ersten Semester, die 3-4 Java-Klassen entwickeln müssen.
Ja, da kann ich schon verstehen.
Das ist doch voll cool.
Ja. Obwohl ich glaube, ich da vielleicht sogar die Eclipse bevorzugen würde, aber weiß ich nicht. Ich kann es mir ja mal angucken. Vielleicht ist es ja auch übel geil und ist deutlich besser als die IntelliJ oder so.
Also das Quarkus-Plugin ist schon cool. Also da die Dinge, die kamen ja erst wesentlich später in der IntelliJ und in der Eclipse nach. Gerade solche Themen wie Autovervollständigung für Properties oder das Inline-Darstellen von URLs an Java WSRS-Klassen, also dass man direkt an den programmierten Endpunkten klicken kann und dann an den Endpunkt weitergeleitet wird. Das sind schon Themen, die hat Visual Studio Code vorgedacht. Und ja, also wenn es da noch ähnliche gibt, fände ich
das spannend. Ja, was heißt vorgedacht? Das ist ja ein Community-Plugin. Ich glaube, die Landschaft in Visual Studio Code ist einfach viel einfacher zu managen, weil halt alles ein Plugin ist und du halt direkt was dafür entwickeln kannst.
Ja, genau, aber das hier ist ja auch ein Plugin. Also das würde ich jetzt mal als eins betrachten. Also das ist ja kaum, also Visual Studio Code an sich ist ja ziemlich nackt und bare.
Genau.
Also man muss ja selbst irgendwelche erweiterten Git-Funktionalitäten wie das Darstellen von einem Baum oder von einem Graph nachrüsten. Also so ist es halt gedacht.
Aber zum Unterschied dazu ist halt IntelliJ nicht so gedacht. Und wenn da halt irgendwie ein neues Framework kommt, dann braucht es halt erstmal fürs Adopten.
Ja, klar.
Das stimmt schon, da hat Visual Studio Code auf jeden Fall einen Vorteil.
Genau, ist halt Community und dann ist in 1, 2, 3 irgendein neues Projekt entstanden, welches dafür ein Plugin anbietet. Das ist bei einem kommerziellen Produkt wie IntelliJ jetzt natürlich nicht so schnell möglich.
Ja, obwohl man da natürlich dann auch sagen kann, ist, die Plugins, die dann manchmal da drin sind, sind jetzt auch nicht so.
Ja, das stimmt. Also da gibt es echt also einige, die.
Die komplett scheiße.
Also was man
sind,
halt also auch immer beachten muss, diese Plugins haben halt Vollzugriff auf deinen Code.
Ja.
Also wenn man dann proprietäre Software schreibt und da irgendwie sich aus dem letzten Eck des Marketplace sich irgendein Plugin installiert, welches dann auch noch irgendwie Dinge aus dem Internet lädt und hochlädt. Ich weiß nicht, also da ist, glaube ich, jedes Ökosystem auch etwas, was man durchaus hinterfragen und jedes Mal wieder aufs Neue bewerten muss.
Ja.
Ja, dann kommen wir zu dem nächsten großen Block, Thema Security. Und da ist genau das passiert, was mit den Impfzertifikaten nicht hätte passieren dürfen.
Genau das, was wir predicted haben.
Ja, tatsächlich.
Im Podcast. Zwar, dass die Private Keys geleakt wurden.
Also zumindest, man weiß es, glaube ich, immer noch nicht, wie viele, aber mindestens einer.
Ja, mit der die Impfzertifikate zertifiziert werden. Und ja, ist natürlich ein Ding. Ne?
Ja, und dann hat natürlich irgendein Scherzbold für einen bekannten deutschen Diktator, die ein Impfzertifikat ausstellen können, das dann natürlich komplett valide war. Und gut, jetzt hätte man sagen können.
Es kann natürlich auch sein, dass der immer noch lebt und er sich jetzt impfen lassen hat. Ne?
Das halte ich für das deutlich geringere Wahrscheinlichkeit.
Kann man jetzt nicht ausschließen.
Doch, kann man, glaube ich.
Das war ein Scherz übrigens. Ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, dass ein bestimmter H-Punkt noch lebt.
Nee, das tut er ganz sicher nicht. Und wie auch immer, er hat auf jeden Fall jetzt ein valides Impfzertifikat. Was hätte man jetzt tun können? Man hätte jetzt natürlich diesen Key revoken können. Und was mir da nicht gefällt, also alles, sowas könnte passieren oder sowas passiert. Die Infrastruktur muss damit klarkommen. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist, dass die offizielle Stellungnahme des entsprechenden Gesundheitsministeriums, ich glaube an dieser Stelle von Frankreich, französisch, CNAM, Caisse Nationale de l'Assurance Maladie,
aha,
dass die gesagt haben, hey, wir haben eine Lösung gefunden, das gefälschte Zertifikat zu sperren, aber wir bitten um Verständnis, dass wir die Details des Sperrverfahrens nicht öffentlich kommunizieren, um eventuelle Nachahmern keine Möglichkeit zu geben, unsere Sicherheitsmechanismen auszunutzen. Und das ist eigentlich für mich ein Indiz dafür.
Das ist beunruhigend.
Das ist sehr beunruhigend, genau. Also Security by Obscurity, das heißt Sicherheit durch Verbergen oder Verstecken der eigentlichen Sicherheitsmechanismen hat noch nie funktioniert.
Nee.
Also wenn die Security von dieser Private-Public-Key-Infrastruktur darauf basiert, dass gewisse Leute nicht wissen, wie ein Revoke-Verfahren funktioniert, dann gute Nacht.
Ja, richtig, weil wenn das dann irgendwann jemand rausfindet, dann revoked er erstmal alle Keys und dann hat keiner mehr ein Impfzertifikat.
Ja, genau. Also das ist nämlich dann das Negative, was daran passieren kann, dass wenn dieses Verfahren nicht auf irgendeine Weise kryptografisch abgesichert ist, dass man dann alle unsere Zertifikate invalide machen kann. Alles nicht witzig, vor allem weil sehr viel unserer Anti-Covid-Strategie auf diesen Impfzertifikaten beruht. Die Quellen zu diesem Problem sind verlinkt und macht euch da selber ein Bild von. Ich hoffe, dass es jetzt was augenscheinlich jetzt ziemlich schlecht aussieht, dass das dann doch nochmal systemisch von der Krypto-Infrastruktur aufgefangen werden kann. Aber passieren darf sowas eigentlich nicht. Oder anders, wenn es passiert, dann muss es eine ganz klare und transparente Mitigation dafür geben.
Ja, schwierig. Wir gucken mal, was da noch so rauskommt. Ich hoffe, das wird alles gut ausgehen.
Genau, und aufgekommen ist es tatsächlich über ein Twitter-Thread. Das fand ich auch ziemlich witzig, weil ich den dann irgendwie gepusht gekriegt habe. Relativ schnell tatsächlich. Also da war ich relativ schnell im Bild. Da hat der Twitter-Algorithmus relativ gut funktioniert. Mark Carter hat es irgendwie gefunden anhand von einem Issue auf GitHub. Und Brian Krebs, also dieser bekannte Security-Forscher, ist dann relativ schnell in die Diskussion mit eingestiegen und dann hat es so viele Likes gekriegt, dass man innerhalb von 10 Minuten, zumindest als jemand, der in dieser Bubble ist, Bescheid bekommen hat. Das fand ich schon relativ cool. Also bis da dann die Medien angefangen haben, das überhaupt zu registrieren, da war man über Twitter schon stundenlang informiert. Apropos informieren, wenn du jetzt deine Alexa fragst, wann der Geburtstag von Michael Jackson war, woher weißt es denn deine Alexa?
Wahrscheinlich aus Wikipedia.
Ja, genau. Also das weiß Alexa und alle anderen Knowledge-Dienstleistungen, natürlich auch so eine Siri oder Google, wissen das von Wikipedia. Und Wikipedia hat bisher diese Inhalte den großen Anbietern von solchen Services umsonst bereitgestellt. Also wenn man das noch nicht wusste, Wikipedia selbst, das ist jetzt nicht nur das HTML-Interface nach vorne, dieses MediaWiki, sondern da sind im Hintergrund unter anderem über das Projekt Wikidata auch sehr gute, strukturierte, semantische Daten über eine API zu beziehen. Also zum Beispiel sowas wie Geburtstag von Michael Jackson ist tatsächlich formalisiert. Also man muss dazu sich den Text parsen und irgendwie fragen, hey, wo steht hier irgendwie ein Sternchen für born at oder auf Englisch born on, born at, sondern diese Daten liegen formalisiert vor und bisher gab es dafür keine SLAs. Also die API war halt da oder nicht und Wikipedia Wikipedia bzw. Wikimedia Enterprise, die Organisation, die dahinter steht, bietet jetzt an, oder anders, Wikimedia bietet jetzt mit Wikimedia Enterprise die Möglichkeit an, dass man auf diese API privilegiert zugreifen kann.
Okay, das ist sehr umständlich.
Ja, aber es ist, glaube ich, schon wichtig. Also, ja. Also zum einen denke ich, dass Amazon, Apple und Google massiv von Wikimedia und von Wikipedia profitieren. Weil letzten Endes ganz, ganz, ganz viel von den Fragen, die die Sprachassistenten beantworten, speisen sich aus Informationen aus Wikipedia. Auch Wolfram Alpha ist da übrigens einer der Dienste, die Informationen daraus wieder verwenden. Und dass es da jetzt nicht die Notwendigkeit, aber die Möglichkeit gibt, dafür auch zu bezahlen, finde ich sinnvoll. Und wenn man dafür jetzt als Amazon, Google und Apple auch noch einen gescheiten SLA hinter den APIs kriegt, ist es doch umso besser. Dann könntest du im Notfall auch in Echtzeit die APIs abfragen. In Echtzeit würde halt bedeuten, du müsstest nicht cachen, sondern du könntest jedes Mal, wenn du jetzt irgendwie eine esoterische Person nach ihrem Geburtsdatum fragst, könnte die Query direkt an diese Wikipedia-API durchgehen und dann auch in einer gewissen Zeit beantwortet werden.
Ja. Ja, ist cool auf jeden Fall. Wichtig.
Also wenn ihr Amazon seid, dann könnt ihr dafür jetzt bezahlen.
Super. Das hilft wahrscheinlich auch dem Funding.
Ja. Wer braucht noch Funding?
Telegram.
Ja, die wollen auch mal ein bisschen Geld verdienen. Was machen die nämlich jetzt?
Die packen Ads, Werbeanzeigen in ihren Messenger.
Das ist, glaube ich, der erste Messenger, der das jetzt machen möchte, oder? WhatsApp macht's nicht?
WhatsApp macht's, glaube ich, nicht, nein.
Facebook Messenger habe ich auch noch nicht gesehen.
Instagram, wenn man den als Messenger sieht.
Ja gut, wobei jetzt auch nicht direkt in deinen Nachrichten. Also nee. Es ist jetzt nicht so, dass dann in deinem Nachrichten, in deiner Nachrichtenliste irgendwelche Werbung auftaucht. Also Telegram möchte das jetzt tun.
Ja.
Und ich bin mal echt gespannt, was für eine Werbung da kommt, wenn man in irgendeinem Quatschkanal ist, in dem irgendwelche Verschwörungstheorien verbreitet werden. Das ist bestimmt auch nochmal eine sehr interessante Thematik, ob jetzt irgendein großer Werbetreibender seine Anzeige zwischen zwei Covid-Verschwörungstheorien lesen möchte. Weiß ich ja nicht.
Ja, ich benutze Telegram nicht, also höchstens für Leute, für so vereinzelte Leute, die Telegram benutzen.
Ja, genau, so geht's mir auch. Ja, ich bin gespannt, also ich behalte es mal im Auge, mich würde es interessieren, wie sie es integrieren, ob man die Werbung auch transparent sieht, dass es sich um Werbung handelt. Und ob es eher störend ist oder ob es...
Stell dir vor, das sind diese Hot Singles in your area. Und dann schreibe ich irgendwie Chantal an mit Hey Baby. Und dann klickst du so drauf.
Und man erkennt überhaupt nicht, dass es eine Werbung ist. Und hey, wie wär's mit deinen Kreditkartendaten? Hier gibst du doch mal ein.
Das finde ich so lustig. Irgendwie passt das zu der Crappiness von Telegram irgendwie.
Ja, und auch zu dem durchschnittlichen, naja, ich mache jetzt keine Annahmen über Telegram-Benutzer, aber ich denke, Telegram ist relativ bekannt dafür, dass dort One-to-Many-Kanäle, also Broadcast-Kanäle laufen, die irgendwie Quatsch behaupten.
Ja.
Jetzt gibt es Quatsch mit Werbung.
Genau. Kommen wir zum nächsten Quatsch. Facebook, ich meine Meta.
Was ist denn da passiert?
Facebook hat sich umbenannt, nämlich zu Meta, weil der Mark Zuckerberg will jetzt ein Metaversum, ein Metaverse aufbauen.
Aber jetzt müssen wir noch mal ein bisschen sortieren. Also, das Produkt Facebook, also facebook.com, das Produkt, in dem man irgendwie Nazi-Propaganda lesen kann, das bleibt unter dem Namen Facebook bestehen.
Genau, das haben wir ja schon letzte Woche erwähnt. Nur die Company dahinter, die ja derzeit immer noch Facebook geheißen, hat sich jetzt umbenannt in Meta. Also Facebook gehört jetzt Meta, Instagram gehört Meta und WhatsApp gehört Meta und nicht mehr Facebook.
Genau, und ich glaube, dieses Meta leitet sich ganz stark von dem Konzept ab, welches Mark Zuckerberg als Metaverse propagiert, nämlich letzten Endes die Realität in der virtuellen Realität.
Ja, Das ist ja auch das, was sie mit Oculus erreichen wollen, mit diesem Metaverse. Und ja, ist auf jeden Fall ein valider Move. Ist auch ein prägnanter Name, sag ich mal. Passt dazu.
Denkst du, dass Meta präsenter sein wird als Alphabet? Weil bei Alphabet war es ja genauso. Also Google hat ja sich umbenannt in Alphabet und außer irgendwie im Börsenticker hat man den Namen nie wieder gehört.
Ja, ich glaube, Meta wird da schon präsenter sein als Alphabet. Denke ich mal. Weil wenn Mark Zuckerberg quasi dieses Metaverse quasi so promoten will, dann ist es ja damit quasi inbegriffen, weißt du?
Ja, das stimmt. Also wenn da dann neue Produkte entstehen, die sich diesem Metaverse, ich glaube, da möchte man nicht diesen verbrannten Facebook-Namen in irgendeiner Weise mit drin
überhaupt
haben.
Nicht. Es geht ja auch nicht mehr um Facebook quasi. Es geht ja jetzt um mehr, würde ich behaupten. Deswegen, ja, werden wir mal gucken. Was ich ganz lustig fand, was ich auf Reddit gesehen habe, war, es gibt so eine App, die heißt M-Sense. Geht es um Migräne, so eine Migräne-App. Und die haben Facebook ein wenig oder Meta ein wenig geroastet auf Facebook. Und das ist ziemlich lustig. Ich lese mal kurz vor. We are honored that Facebook felt inspired by the logo of our migraine app. Maybe they'll get inspired by our data privacy procedures as well. Und da haben sie noch ein Bild drunter gepostet, wo man deren Logo sieht und das von Meta. Und das sieht tatsächlich sehr ähnlich aus. Und dann haben sie darunter geschrieben, where they go low, we go high. Hashtag Data Privacy. Finde ich schon ein richtig schöner Seitenhieb an Facebook. Ja, oder Meta in dem Sinne. Und ja, das fand ich sehr, sehr lustig.
Die Ähnlichkeit ist schon frappierend. Allerdings muss man auch sagen, das Meta-Logo ist relativ minimalistisch.
Ja.
Also es ist so ein nach oben gezogenes Infinity-Zeichen.
Ja, was halt an ein M erinnert. Und das Gleiche ist halt auch bei
Brille.
Ja, vielleicht auch. Ja, weiß ich nicht, ob sie überhaupt dieses M-Sense kannten oder nicht. Ich bezweifle es tatsächlich.
Ja, aber es ist auf jeden Fall eine lustige Koinzidenz und auch ein guter Marketing-Move.
Mega.
Und es hat tatsächlich, also immer wenn wir hier eine News bringen, die es auch in die Tagesschau geschafft hat, dann verlinken wir die Tagesschau und das tun wir an dieser Stelle auch in den Shownotes. Was allerdings für die Tiefe von dieser gesamten Meta-Ausgründung, Neugründung ganz spannend ist, ist eines der sehr seltenen Interviews mit Mark Zuckerberg. Und ich finde es mega spannend, dass das eben nicht an irgendwie eine New York Times ging oder an irgendeine Financial Times oder an CNN, sondern lo and behold, Strategery.com, welches wir schon öfters mal hier erwähnt hatten. Also wirklich großes Kudos an Strategery, dass dieser Wurf gelungen ist und tatsächlich auch ein kostenloses Podcast-Interview mit Mark Zuckerberg rauskam. Ja, es ist jetzt nicht irgendwie eye-opening und irgendwelche neuen News, von denen man es nie was gehört hat, aber ganz, ganz cool. Also wenn man sich diese 20 Minuten mal geben möchte, dann ist das eine schöne Sache. Interviewer ist der Autor in der Strategery, Ben Thompson. Und ich denke, jetzt kann man tatsächlich sagen, der wichtigste Tech-Blogger in der Szene.
Ja.
Weil, ja, wenn man ein Interview mit Mark Zuckerberg kriegt, dann kann man, glaube ich, sich schon wichtigsten Tech-Blogger nennen.
Gab es da nicht auch irgendwie dieses Interview mit Mark Zuckerberg mit dem Video, wo er so Barbecue-Sauce auf seinem Bookshelf-Ding hatte?
Ja, genau. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, das war einfach nur ein Stream. Ich weiß nicht, ob das ein ganz offizielles Video war.
Ja, ich fand die Memes darüber nur lustig. Also da haben sie dann alle drüber lustig gemacht. Am geilsten fand ich, glaube ich, diese Meme, wo so I'm also a human. I have a barbecue sauce on my bookshelf. Just like every other human, right? Fand ich ganz lustig, um nochmal diese Echsenmenschen-Theorie aufs Korn zu nehmen. Finde ich sehr, sehr lustig. Da ist das Internet mal wieder gut dabei, sage ich mal.
Ja, eine kleine News möchte ich noch anhängen hinter diesen Facebook-Blog, nämlich dass durch die Veröffentlichung von Quartalszahlen, jetzt maßgeblich von Snap und Facebook und Google, die Auswirkungen von Apples Veränderungen in der Art und Weise, wie mit Privatheit umgegangen wird, zum ersten Mal sich in Zahlen niederschlagen und Wert verloren. Und wen plagt es am meisten, dass man nicht mehr über Apps hinweg tracken kann? Das ist tatsächlich Facebook und Snapchat.
Also die Klasse, Snapchat auch.
Ja, Snapchat auch tatsächlich. Heftig. Also ja, also bei Snapchat hat es mich echt gewundert.
Ja, mich auch.
Bei Facebook war es mir klar.
Ja.
Also tatsächlich, weil auch ich schalte selber Anzeigen sowohl für Veranstaltungen und ich habe auf unseren Excentra Facebook-Account Zugriff, wo wir die Performance unserer Anzeigen auch measuren. Und seitdem Apple standardmäßig auf iOS alles dicht macht, kannst du vergessen. Also du kannst die Leute nicht mehr wiederfinden, du hast keine Informationen mehr. Wie früher irgendwie Instagram sagt dir, ist ein Softwareentwickler, dann wird da auf Facebook die Anzeige angezeigt und vice versa. Das geht jetzt halt alles nicht mehr, zumindest nicht auf der iOS-Plattform, was auch gut ist. Was dann allerdings dafür sorgt, dass die Erfolgsquote von Anzeigen in den Keller geht. Und da die meisten Anzeigen bezahlt werden nach Klicks oder nach einem Target, wird da natürlich auch das Advertising-Budget entsprechend gekürzt, weil die Leute einfach nicht mehr diesen Erfolg haben, den sie früher damit hatten. Facebook argumentiert eben ein bisschen der Schade vor allen Small Businesses, also irgendwelchen Leuten, die einen Gürtel verkaufen wollen, der irgendwie mundgelutscht und handgedübelt irgendwo in Nevada gemacht wurde. Weiß ich nicht, ob das so das große Argument ist. Auf jeden Fall hat man es in den Quartalszahlen von Facebook und Snap gemerkt. Bei wem hat man es nicht gemerkt, beziehungsweise wo gehen dann halt alle hin? Zu Google, weil bei Google ist die User Story eine ganz andere. Jemand sucht nach einem mundgelutschten, handgedübelten Gürtel auf Google und findet ihn dann halt auch. Und deswegen ist das alles auf einer Plattform und das Problem ist gar nicht mehr so groß für Google wie jetzt für Facebook und Snap.
Was aber auch, finde ich, ja fair ist. Also wenn ich sage, ich suche nach etwas und dann wird mir das halt, ist ja voll in Ordnung, weil ich gehe mit der Consciousness rein, okay, ich suche das, dann wird mir das gezeigt, ich bin nicht mad. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mal was in mein Mikrofon gesagt, während ich in Snapchat war und dann wird mir irgendwie auf Facebook auf einmal, was weiß ich, Hundefutter angezeigt, weil ich das irgendwo mal gesagt habe auf Instagram, das ist dann halt wieder so hinterrücks in die Brust rein, das ist halt Kacke.
Das wäre die User Story gewesen, du bist auf Snap und hast da irgendwelche Tags oder du bist auf Instagram und hast irgendwie Hashtag Fashion die ganze Zeit angeschaut, dass du halt dann auf Facebook dann deine Mode bekommst. Gut, das geht jetzt nicht mehr. Ja. Gut für unsere Privatheit, schlecht für die Portokasse von Facebook.
Du meinst Meta?
Meta, ja, wo ja. Meta. Ja. Seit neuestem Meta.
Ja, genau.
So, dann kommen wir zu der letzten News und die hat es wirklich in sich, weil Apple hat still und heimlich neue Hardware veröffentlicht.
Hä?
Ja.
Neue Hardware?
Ja, Apple hat neue Hardware veröffentlicht und es kam in keiner Keynote vor und es gab auch keine Pressemitteilung dafür.
Ist es das, was ich jetzt gerade hier angucke?
Ja.
Dieses Putztuch?
Ja.
Das ist doch keine Hardware.
Ja, ist es Software?
Das ist ein Tuch.
Ja, für 25 Euro. Du kannst dir jetzt ein Apple-Poliertuch ganz offiziell für 25 Euro kaufen. Super, oder?
What the fuck? In was für einer Welt sind wir angekommen? Weißt du, ich praise Apple so, dass sie so schön Privacy haben und irgendwie da zumindest etwas für die Customers tun wollen, auch wenn es scheinheilig ist. Und dann bringen sie für 25 Euro ein Poliertuch raus. What the fuck, ey.
Ist doch geil. Also in 10 bis 12 Wochen lieferbar tatsächlich.
Holst du es dir?
Und hat
eine App. Was steht da? Nicht mit dem iPhone 5S oder älter kompatibel. Was?
Ja, tatsächlich. Ja, also da ist eine Kompatibilität. Das ist offiziell. Ich bin gerade auf dem offiziellen Apple Store, es ist kein April-Scherz, es ist tatsächlich erst ab dem iPhone SE der ersten Generation kompatibel. Und schau mal, Display-Modelle, nur das Pro-Display XDR. Also meinen LG-Monitor dürfte ich damit jetzt auch nicht sauber machen.
Ist das lustig? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das geil. Oh mein Gott.
Und weißt du, was mir dazu empfohlen wird?
Was?
4 Rollen für meinen nicht vorhandenen Mac Pro. Und weißt du, was diese 4 Rollen kosten?
Wie viel?
849 Euro.
Oh mein Gott. Das ist doch echt Realsatire. Das kann doch nicht sein. es kann nicht echt sein. Wir leben in einer Simulation oder so. Das ist ja absolut krank.
Also wenn ihr ein Poliertuch aus weichem, abriebfreien Material für jedes Apple-Display haben wollt. Ey,
das könnte ein fucking The Onion-Artikel sein.
Und ich würde drüber lachen.
Ja, und ich würde sagen, ich würde das 100% glauben, dass es einfach so ein Satire-Ding ist. Das ist wirklich echt.
Das ist echt, ich bin ja auf Apple.
Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein.
Soll ich mir auch Scheiß kaufen?
Nee. Ich rufe den Support an. Ich sag, ich habe einen iPhone 5S. Kann ich das Poliertuch damit bitte auch benutzen?
Genau, oder ob es auch kompatibel ist mit deinem LG-Monitor.
Ja. Also, nee, ich rufe an. Also, ich habe einen Samsung, aber ich fand das Apple-Poliertuch so schön. Funktioniert es damit auch?
Wahrscheinlich übernehmen sie keine Garantie, dass es funktioniert.
Ja. Das ist ja wirklich. Das ist eigentlich ein What the fuck der Woche, wirklich. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unfucking glaublich. Alter, okay.
Apple-Poliertuch. Ich glaube, ich schob's mir nachher gleich mal.
Das ist ja der geilste. Das ist das geilste Release 2021.
Was denkst du, wie das? Meinst du, das kommt so schön eingepackt in so einer weißen Verpackung?
Denkst du, das ist 100% recyclable?
Bestimmt, oder?
Mit irgendwie keinen CO2-Emissionen.
Ja, also garantiert.
Ich verstehe nicht, warum die das nicht mit in die Keynote aufgenommen haben. Das wäre so lustig gewesen. Aber das ist einfach serious. Weißt du, Xbox, ich finde, das ist ein super Vergleich zu Xbox. Da haben wir letzte Woche drüber geredet. Haben wir da überhaupt drüber geredet, dass man jetzt diesen Kühlschrank bestellen kann?
Nee.
Also Xbox hat ja nach der Enthüllung von der neuen Xbox gab es ja ganz viele Memes darüber, dass es so aussieht wie ein Kühlschrank oder wie einfach so eine Box. Und dann hat Xbox tatsächlich so einen Trailer rausgehauen, wo die vorgestellt haben, der Xbox-Kühlschrank. Und die haben den jetzt wirklich rausgebracht. Den kann man jetzt bestellen. Und das ist halt lustig, weil das einfach Satire ist. Weißt du, die nehmen sich selber aufs Korn und sind da selber lustig drüber. Aber Apple, Alter, ich verstehe das nicht. Es ist unglaublich. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Alter, wie kann das?
Vielleicht ist es, ich bin mir zum Beispiel auch bei Manowar nicht sicher, ob die nicht irgendwann mal gemerkt haben, dass sie sich selbst nicht ernst nehmen. Vielleicht ist Apple jetzt auch an dem Punkt angelangt.
Alter, das kann nicht sein. Ich zweifle gerade an meiner Sanity irgendwie. Das kann nicht sein. Naja, egal. Komm,
wie heißt denn diese amerikanische Modemarke mit O, dieser rote Schriftzug, die auch irgendwie Backsteine verkaufen und da ihr Logo draufpacken?
Ach, Supreme.
Supreme, genau. Ja. Also weißt du,
ja, stimmt.
Es kann auch irgendwann.
Aber das ist ja, das ist ja eigentlich, naja, weiß ich nicht, aber ich glaube, bei Supreme ist es mittlerweile auch Satire. Also
oder Marc Jacobs bei Jacobs, also der nimmt sich ja auch komplett aufs Korn. Also,
aber ist das aufs Korn nehmen? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Es sieht aber wirklich so aus.
Es sieht so aus, als wäre das einfach serious. Einfach, ja, wir bringen jetzt ein Poliertuch raus. Das ist unglaublich. Unfucking glaublich. Also das ist ja, es ist krass. Es wäre so, weißt du, was richtig geil wäre? Ich glaube, April nächstes Jahr bringt ungefähr jeder, also wenn Google und Samsung sich da irgendwie ansatzweise dran denken, das wäre geil, wenn die sagen würden, okay, wir bringen auch ein Poliertuch raus.
Dann aber ein bisschen günstiger für genau. 23
ja,
Euro.
Ja, richtig. Und dann machen die so, ja, kostet auch nur 20 Euro. Gleiche, bessere Qualität als von Apple. Das wäre so lustig.
Und ist auch mit meinem LG-Monitor dann genau. kompatibel.
Genau, und ja. ist sogar mit dem, das wäre lustig, wenn sie dann sagen, ist sogar mit dem iPhone 5S kompatibel.
Tja, ja. Da staunst du.
Das wäre ja, es ist ja unglaublich.
Kommen wir von einem nicht ganz so ernsten Thema zu einem sehr ernsten Thema, nämlich unserem Thema der Woche. Kennst du die Geschichte, warum wir dieses Thema der Woche machen?
War das das mit dem Erstsemester-Ding?
Ja, genau. Ja? Also wir, es gibt an der THI immer eine Art Ringvorlesung, in der man mit wirtschaftsnahen praktischen Anwendungsfällen aus der Praxis konfrontiert wird. Dozenten sind dann so Menschen wie ich oder auch unser Chef oder Kai war dieses Mal auch dabei. Und ich möchte euch da einfach meinen Impulsvortrag ein bisschen näher bringen, den ich dort gehalten habe, sehr stark abgestrippt, weil die Details, die kann man sich sparen. Und zwar geht es um Variantenmanagement und die damit verbundene Komplexität.
Okay, das erklär doch mal.
Genau, hast du dir schon mal ein Auto gekauft?
Nein.
Was machst du denn, wenn du dir ein Auto kaufen möchtest?
Auf eBay Kleinanzeigen gehen?
Was machst du denn, wenn du dir einen Neuwagen kaufen möchtest?
Ich würde mir den, glaube ich, konfigurieren.
Ah, okay. Und wie funktioniert das denn?
Ja, das ist auf so einer Webseite und dann wähle ich da so meine Add-ons, die ich haben will.
Okay, also es gibt da verschiedene Pakete, verschiedene Features und die kann man entweder an- oder abwählen.
Genau.
Sehr gut, okay. Wo kann man denn noch was an- oder abwählen? Mein Lieblingsbeispiel
bei der
ist
Wahl?
Denn, ja, das taugt jetzt für mein Beispiel nicht so gut, aber wie wär's denn mit Subway?
Ah, ja.
Da hast du ja auch verschiedene Optionen.
Ja.
Also du hast ein...
So ein Base-Modell, so Turkey and Ham.
Turkey and Ham und dann kannst du entweder mit Zwiebel, ohne Zwiebel, mit Tomaten, ohne Tomaten.
Nee, dann erstmal welcher Käse.
Genau, erst kommt der Käse, da hast du eine Option.
Genau. Kann auch sagen, nicht toasted oder toasted.
Genau. Und du hast dann verschiedenes frisches und eingelegtes Gemüse, welches man da drauf packen kann. Und das ist zumindest von der Komplexität und von der Art und Weise, wie es zusammengestellt wird, ein Konfigurationsproblem tatsächlich.
Aha.
So, also wir haben jetzt ein Produkt, welches in verschiedenen Konfigurationen erhältlich ist.
Ja.
Und das ist jetzt, also bei Subway ist es nicht ganz so kritisch, aber bei einem Fahrzeug, bei einem Auto, bei einer Landmaschine oder auch bei einer Fertigungsstraße, bei einem Roboter ist dieses Variantenmanagement sehr wichtig. Weil was möchte man natürlich tun? Man möchte generische Aussagen über die Produkteigenschaften und Qualitäten treffen können. Also man möchte sagen können, für alle Varianten gilt oder alle Varianten sind baubar, alle Varianten können kombiniert werden. Das sind nicht ganz triviale Aussagen, die man in dieser Komplexität erreichen möchte, die man treffen möchte. So, und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie viele Möglichkeiten von unterschiedlichen Varianten gibt es denn bei Subway? Können wir die alle überprüfen? Können wir die alle checken? Wie viele Möglichkeiten von unterschiedlich konfigurierten Fahrzeugen, von unterschiedlich konfigurierten BMW, Mercedes?
Ich glaube, da geht man ganz schnell in Gefilde, wo man mehr als alle Atome im Universum hat.
Genau, und das versuchen wir uns jetzt herzuleiten. Also, wir brauchen jetzt erstmal eine Formalisierung für dieses Variantenproblem. Und da hat sich in dem Bereich der Produktkonfiguration oder des Produkt-Lifecycle-Managements der Begriff des Konfigurationscodes etabliert.
Mhm.
Das kennt man vielleicht tatsächlich, wenn man sich schon mal so ein bisschen tiefer mit Autos beschäftigt hat, so, hey, welche Codeliste hat denn dein Fahrzeug? Das ist letzten Endes eine eindeutige Identifikation der Merkmale, der Eigenschaften, der Bauteile, die ein Fahrzeug hat. Warum? Es ist eine Liste von Features, die man gewählt hat. Also stell dir vor, du gehst jetzt in den Konfigurator und sagst, du möchtest die Klimaanlage haben. Dann hat die Klimaanlage vielleicht den Code KA101. Und damit hast du gesagt, ich möchte die Klimaanlage sozusagen an. Also, dass dein Fahrzeug diesen Code hat, bedeutet, dieses Feature ist an.
Mhm.
Und wenn du das nicht hast, wenn du zum Beispiel keine Standheizung haben möchtest und die Standheizung hätte jetzt den Code SH101, dann würdest du diesen Code nicht mit einpacken in deinen Rucksack, der wäre dann aus.
Okay.
Und so sammelst du praktisch beim Bestellen eines Fahrzeuges verschiedene Codes, verschiedene Konfigurationscodes ein, die du angewählt hast. Und manche davon sind unsichtbar. Was könnte denn zum Beispiel so ein unsichtbarer Code sein, den man gar nicht explizit anwählen kann?
Unsichtbarer Code, dass man ein Armaturenbrett hat.
Ja, fast, aber jetzt stell dir mal vor, ein Armaturenbrett gibt es mit Miles per Hour und Kilometer pro Stunde. Also die E-Tafel, die Instrumententafel.
Ach so, aber vielleicht so einen Default.
Ja, einen Default, du denkst schon viel zu weit.
Ach so.
Das Land.
Ah.
Weil du möchtest ja abhängig von deinem Land zum Beispiel einen roten Blinker oder einen orangenen Blinker. In den USA ist der Blinker rot. Und in Großbritannien ist das Lenkrad auf der rechten Seite.
Ja, ja.
Also du fängst praktisch schon mal an mit einem Ländercode.
Mhm.
Bevor dass du überhaupt was reingeklickt hast. Und dann fängt es an mit der Motorisierung, vielleicht mit der Basisausstattung und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wie wird dann jetzt zu diesen Codes wie wird dazu jetzt das entsprechende Bauteil ausgewählt? Und das funktioniert relativ einfach mit booleschen Formeln.
Genau.
Also wir haben boolesche Formeln, die wurden erfunden von einem Herrn namens Boole. Und der George Boole heißt der Gute. Und der hat eine gewisse Algebra aufgestellt, mit der man booleische Aussagen, Wahrheitsaussagen berechnen und formalisieren kann. Und wir haben ja gerade eben schon gesagt, wenn ich ein Feature haben möchte, dann ist das in meinem Rucksack mit drin, mit eingepackt, dann ist das wahr, dann ist das true. So. Und jetzt haben wir an einer Position im Fahrzeug zwei Alternativen. Zum Beispiel einen großen Getränkehalter und einen kleinen Getränkehalter. Und wer wird wohl den großen Getränkehalter ganz besonders brauchen? Die dicken USA-Leute.
Ich wollte es nicht sagen, aber du hast es einfach rausgehauen.
Ist tatsächlich so. Also die Fastfood-Getränke in den USA sind signifikant größer im Durchmesser als die in Mitteleuropa. Deswegen ist es üblich, in den USA einen größeren Getränkehalter zu haben und das ist dann ein anderes Bauteil. Das heißt, ich habe dann in meinem PLM-System, also in meinem Stücklistensystem, einen großen Getränkehalter und der hat eine Code-Regel, eine Boolesche Regel, die heißt USA oder Kanada, also USA-Kanada. Das bedeutet, immer dann, wenn diese Formel zu true auswertet, wird dieses Bauteil genommen und wenn sie zu false auswertet, wird es nicht genommen.
Mhm.
Zum Beispiel könnte ich jetzt den kleinen Getränkehalter verkoden mit DEITFRGR. Dann wäre, wenn ich es aus Deutschland, Italien, Frankreich und Griechenland bestelle, wäre dann der Code Deutschland true und damit würde die Formel von dem kleinen Getränkehalter zu true auswerten und damit wäre der in meiner Stückliste mit drin.
Ja.
Und diese Formel kann ich jetzt beliebig kompliziert gestalten und kann zum Beispiel sagen, entweder, ich denke jetzt zum Beispiel an ein Bauteil, gehen wir mal vielleicht in den Landmaschinenbau, du hast irgendwie sowas, so eine hydraulische Pumpe und die ist jetzt abhängig von dem Feature, dass du diese hydraulische Pumpe überhaupt haben möchtest, du brauchst aber eine stärkere, wenn die PS-Zahl größer ist.
Mhm.
Und dann würdest du zum Beispiel sagen, die eine Pumpe, die gibt es bei der PS-Zahl 165 oder 180 und diesem Feature und die andere gibt es bei der PS-Zahl 190 und diesem Feature und damit wird diese Formel auch wieder wechselseitig zu true oder false ausgewertet.
Ja.
Okay, also das sind die Grundlagen.
Mhm.
Und so bauen wir uns dann unser schönes Fahrzeug zusammen. Jetzt will ich mal eine ganz einfache Überlegung machen, nämlich unter der Annahme, dass alle Codes beliebig miteinander kombinierbar sind, also ganz, ganz, ganz stark vereinfachend, wie viele Varianten habe ich denn?
Viele.
Ja, genau, und das versuchen wir jetzt mal zu berechnen.
Okay.
Das versuchen wir jetzt mal zu berechnen, nämlich habe ich die Menge K und die Menge K ist meine Liste aller Code.
Ja.
Und dann ist die Größe der Menge K, also der Betrag der Menge K.
K hoch K.
Nö, ja, nicht so schnell, nicht so okay. Schnell, nicht so schnell. Stimmt tatsächlich nicht.
Scheiße.
Der Betrag der Menge K ist die Anzahl der Codes in meiner Menge. Also wenn ich jetzt tatsächlich nur die drei Codes, nur die drei Varianten A, B und C habe, dann ist Betrag von K, können wir kurz ausrechnen, nur A, nur B, nur C. A und B.
Aha.
B und C.
Ja.
A, B, C und die leere Menge müsste dann 8 sein.
Ja.
Genau. Die Potenzmenge von K ist nämlich dann genau diese 8.
Aha.
Also ist die Menge dieser 8 Teilmengen, die ich habe, also der theoretisch möglichen Fahrzeugvarianten, wenn ich komplett mal abziehe, dass wie bei Subway ich mich halt für ein fucking Brot entscheiden muss, das abstrahieren wir jetzt mal weg, warum, werdet ihr gleich merken, das spielt nämlich überhaupt keine Rolle. Dann müssen wir auch noch wissen, dass diese Menge die leere Menge beinhaltet, also kein Code ist ausgewählt, auch das ignorieren wir, weil um eins daneben zu legen, das spielt bei diesen Größenordnungen auch keine Rolle. Und dann ist die Größe der Menge, Potenzmenge K, mhm, die Anzahl der möglichen Fahrzeugvarianten.
Ja.
So, und jetzt schauen wir uns ein schönes mathematisches Buch an und lernen dann, dass die Size, also die Größe der Potenzmenge von K gleich 2 hoch Betrag von K ist.
Betrag von K ist was?
Die Größe von K.
Die Größe von K, einfach genau. K.
Also ja. Die Größe von K. Okay. Also ganz konkret, die Größe der Potenzmenge von ABC ist 2 hoch 3.
Mhm.
Weil ABC sind 3 Buchstaben, 3 Codes. Damit 2 hoch 3, 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, wäre die Größe 8, so wie wir es gerade eben auch gezählt haben.
Mhm.
Okay. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie viele Codes brauchen wir denn, gegeben dieser Annahme, dass sie beliebig kombinierbar sind und dass wir die leere Menge auch mal wegstrippen, also dass das kein Auto zu haben ist auch eine Option. Wenn wir jedem Menschen auf dieser Erde ein Fahrzeug individuell ausstatten wollen, sodass es kein Fahrzeug doppelt auf der Erde gibt. Damit kommen wir in die Formel Potenzmenge von K gleich 2 hoch, oder Betrag der Potenzmenge von K gleich 2 hoch Betrag von K.
Aha.
Soll 7,71 Milliarden sein.
Ja.
Und was kommt dann für die Anzahl von K raus? Ich habe es auf der Slide schon stehen. Das kann man mit dem Logarithmus jetzt ausrechnen.
Ja, auswendig kann ich das jetzt nicht ausrechnen.
Aber ich kann es dir sagen, 32,8.
Ah, okay. Das heißt, bei 33 Codes hätte man schon mehr, genau, mehr Varianten, als man jedem Menschen auf der Erde geben könnte.
Genau, das, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich glaube, wenn wir mal die ganzen Constraints abziehen, dass ich mehr als 33 Optionen bei Subway habe, oder?
Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube schon.
Also, oder, warte. Du hast 5 Brötchen. Dann hast du...
Da gilt aber die Regel XOR. Also ich brauche ein Brötchen, das macht es nochmal ein bisschen komplizierter.
Ja, genau, das ist ein bisschen schwierig.
Ja.
Und dann musst du sagen, man braucht auch einen...
Aber eine Option mehr geht ja wieder in die Potenz. Das heißt,
ja,
lass uns mal davon ausgehen, es gibt 36 Optionen.
Ja, stimmt. Ja, und dann noch die Soßen. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall.
So, Glückwunsch. Wir können jedem Menschen auf dieser Welt ein individuelles Subway-Sub zubereiten.
Ja. Das ist krass. Wenn man sich das so vor Augen führt, das ist heftig.
Ja, das ist die Komplexität der Exponentialfunktion. Die geht ja halt durchs Dach.
Ja.
So, und jetzt kommt die nächste Frage. Also erstmal zu diesen 32 oder 33 Codes. Es gibt alleine schon 206 Länder auf der Welt.
Ja.
Das heißt, selbst mit dieser ganz kleinen Annahme, die ich am Anfang gesagt habe, dass das Land auf jeden Fall mit vercodet werden muss, sind wir schon, wenn wir keine Regeln haben, auch hier gilt ja wieder bei den Ländern XOR, also ich kann nur ein Land auswählen, wenn wir jetzt keine Regeln manifestiert haben, dass uns die Komplexität durchs Dach geht.
Ja.
Wie viele Konfigurationscodes brauche ich denn, die ich individuell rekombinieren kann, um jedem Atom im Universum ein komplett individuelles Auto zu bestellen?
Darf ich predikten?
Ja.
Sagen wir mal so eine 42.
Nee, das ist zu wenig tatsächlich.
Scheiße, aber also, 42 ist die Antwort aufs Leben.
Ja, leider nicht. Ach, also, man streitet sich noch ein bisschen, aber es soll ungefähr 6 mal 10 hoch 79 Atome im Universum geben. Ja. Und da käme man dann auch da, wenn man wieder den natürlichen Logarithmus auflöst und Wolfram Alpha da ein bisschen rechnen lässt, auf 265,02, also 266 sagen wir jetzt mal. Das heißt, mit 266 beliebig.
Okay, das sind aber schon relativ viele dann.
Sind ja viele, aber weit.
Aber im Sachen von Autos ist es genau, natürlich nicht viel.
In Sachen von Autos sehr, sehr wenig. Ja. Also da kommen wir eher so in den Bereich knapp unter 1000, was dann die Komplexität natürlich noch nach oben treibt. Das heißt, wenn ich da jetzt keine Regeln hätte oder keine Optimierungen vornehmen würde in dem System, müsste ich in der Lage sein, jede Konfiguration auf jedem Atom des Universums zu speichern. Also ich bin überhaupt nicht in der Lage, diesen Speicherplatz überhaupt zu allozieren, um diese einzelnen Varianten in irgendeiner Weise individuell auszurechnen.
Ja, das heißt, man braucht eine sehr, sehr smarte Logik, um diese Codes zu berechnen, auszuwerten.
Ja, und selbst das genügt nicht. Also du brauchst tatsächlich das, was wir jetzt einführen oder was ich jetzt so am Ende von dem Thema der Woche noch motivieren möchte, dass man sich eben Regelwerke überlegt, dass man genau das, was du gerade eben jetzt schon herausgefunden hast, nämlich, dass es nur ein Brot geben kann,
ja,
dass man das formalisiert. Also dass man relativ früh sagt, hey, wir haben ja zwar 8 Codes für die 8 unterschiedlichen Brotsorten oder anders, wir haben hier 8 Codes für die unterschiedlichen Motorisierungen eines Fahrzeugs, aber wir stellen sicher, dass in dieser Range von Code genau eine ausgewählt werden muss oder maximal eine ausgewählt ist. Das würde man booleisch mit einem XOR ausdrücken.
Ja.
Also ein strenges Entweder-Oder innerhalb einer gewissen Menge. Und genau das tut man dann auch. Aber wir haben jetzt, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl dafür bekommen, wie komplex diese Sache trotzdem wird. Und wenn man dann irgendwie 10% besser wird, ist es immer noch unbeherrschbar. Das heißt, man muss sich da noch mehr einfallen lassen. Und ja, ein Ansatz davon ist tatsächlich, Hornklauseln zu verwenden. Das ist eine ganz spezielle Form von booleischen Formeln, von prädikatenlogischen Aussagen fast schon. Und da stellt man sicher, dass dann das Auswerten, also das Satisfiability-Problem in halbwegs akzeptabler Laufzeit, ich sage es bewusst nicht polynomiell, weil ganz so einfach ist es nicht, in halbwegs akzeptabler Laufzeit ausgerechnet werden kann. Und ja, das sind so dann die Dinge, die wir unter anderem in unserer Software lösen müssen.
Ja, aber das machen wir ganz gut.
Ja, also genau, gegeben der Komplexität machen wir das ganz gut und es macht auch tatsächlich sehr viel Spaß. Das war ein kleiner Ausflug in Komplexitätstheorie und booleische Algebra. Und damit ist, glaube ich, das Thema zumindest jetzt auf dem Level, den man hier in dem Podcast bieten kann, vollständig und ja, abschließend erklärt.
War auf jeden Fall mal ein komplexeres Thema. Finde ich eigentlich auch mal ganz cool.
Ja, könnte man ruhig öfters mal machen.
Ja, vor allem, weil ich davon echt keine Ahnung habe. Ja, ich habe ja nicht studiert, deswegen.
Ja, aber ich glaube, ein Studium sollte für sowas nicht ein unüberwindbares Tor sein.
Nee, das jetzt nicht, aber ich meine, man wird da ja eher da genau in dem ausgesetzt.
Richtig, im also Studium. Ich glaube, im Gymnasium oder so lernt man sowas nicht.
Nee.
Das ist dann schon, was ist es eigentlich, lass mich überlegen, Algebra und. Ja.
Obwohl tatsächlich als Boolesche Algebra haben wir tatsächlich sogar in der Berufsschule behandelt. aber jetzt natürlich nicht so krasse Prädikatslogik, wie jetzt wir bei einer Konfiguration von einem Auto haben.
Ja, ich glaube, prädikatenlogische Formeln oder so Termersetzungssysteme macht man eigentlich nicht in der Berufsschule.
Nee. Wir haben halt basic Boolsche Algebra gemacht, aber tief ging das jetzt nicht, sage ich mal.
Ja? Ja, und das ist ja auch komplett okay. Also gerade für die technische Informatik muss man den ganzen Quatsch eigentlich gar nicht wissen.
Ja. Gut, dann kommen wir zum Code der Woche.
Der Code der Woche, wir müssen eine neue Kapitelmarke setzen, weil wir uns das doch nochmal ein bisschen verblaffert haben. Ich hatte diese Woche zum ersten Mal, oder du auch, glaube ich, du hast mit einem unserer Werkstudenten gemeinsam eingerichtet.
Ja,
zum ersten Mal
eher weniger.
Mit GitHub Actions zu tun, und ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen beeindruckt.
Echt?
Also vor allem deshalb, weil sie halt Jenkins in gewisser Weise redundant machen.
Ja, das stimmt natürlich.
Also was in GitHub Actions, vielleicht sagen wir erstmal,
ja,
was
genau.
Es ist eine
CI/CD-Pipeline, mit der man, nachdem Code eingecheckt wurde, bestimmte Steps vollführen kann, wie zum Beispiel, ich kompiliere mein Programm und pushe das Artefakt in eine Registry oder ein Repository. Genau das haben wir quasi gemacht in unserem Fall.
Ja, und traditionellerweise hätte man dafür einen komplexen Build-Server sich aufgesetzt, hätte einen Jenkins als Master-Slave beziehungsweise als Server und Agent, wie jetzt die Begriffe heißen, aufgesetzt und hätte das irgendwie bezahlen müssen und managen müssen. Und GitHub hat dieses Feature eigentlich schon vor geraumer Zeit in das Standardprodukt mit eingebaut und, wie ich finde, auch relativ gut gelöst. Und eine Sache, die mir besonders positiv aufgefallen ist, weil ich auch das immer für alle Leute predige, die den Jenkins verwenden, baut nur in Docker. Und es geht bei GitHub Actions gar nicht mehr anders, als dass man einen Docker-Container angeben muss, in dem dann gebaut wird.
Ja.
Das finde ich super. Also,
ja, tatsächlich. Also ich finde ich auch sehr cool. Natürlich, was man vielleicht noch erwähnen sollte, private Projekte kann man nicht, also wenn man da Secrets reinpacken will, kann man die nicht damit bauen. Da muss man dann payen.
Genau, also die ist richtig. Wenn man in diesen CI/CD-Pipelines Secrets verwenden möchte, was sich auf jeden Fall anbietet, wenn man sie in ein Repository pushen will, dann ist das hinter der Paywall.
Genau, aber sonst finde ich auch auf jeden Fall sehr geil. Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, GitLab hat das auch. Ne?
Ja.
Also in GitLab funktioniert es quasi genauso. Da hast du auch dann direkten Service, der dann irgendwas in der Pipeline baut, und es funktioniert auch schon alles. Und das ist auch kostenlos tatsächlich. Finde ich einfach noch erwähnenswert, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. GitHub Actions, sehr empfehlenswert. Also wenn man ein Public Repository hat, dann kann man das ja mal ausprobieren, weil CI/CD ist eigentlich immer sehr nice.
Genau. Hast du einen No-Code der Woche?
Ja, habe ich. Ich habe den Link bloß nicht in die Shownotes gepackt. Und zwar, ich habe auf TikTok gesehen, ach Mann, wenn es schon so anfängt.
Dann kann es nur noch besser werden.
Habe ich irgendwelche Videos gesehen, wo irgendwelche Leute so zusammen gesungen haben über irgendwelche Kack-Tracks, so mega Meme-mäßig. Und ich fand es ganz lustig, und dann dachte ich mir, ey, das hole ich mir auch. Und zwar gibt es eine App, die heißt Smule, und da kann man so Karaoke-Songs quasi singen.
Mit sich selber oder irgendwie mit
Freunden? Ja, tatsächlich, also man hat irgendwie einmal einen kostenlosen Track, den man irgendwie singen kann, und danach kostet es dann irgendwie Geld. Da braucht man dann eine Mitgliedschaft, wo man 10 Euro in der Woche zahlt. Also
ist das jetzt eine Warnung oder ist das eine Empfehlung?
Es ist beides. Ich finde es einfach lustig, weil man kann kostenlos bei anderen mitmachen. Das heißt, andere zahlen dafür das Geld.
Also andere bezahlen 40 Euro im Monat, ungefähr so viel wie für die Adobe Creative Cloud, um Karaoke zu singen.
Genauso viel wie die Adobe Creative Cloud. Und dann kann man einfach mit denen mitsingen. Dann haben die nämlich immer so, das ist dann so duettmäßig, und dann kannst du mit denen mitsingen. Ich find's einfach für die Meme lustig.
Sehr gut, also ich werde jetzt meine Adobe Creative Cloud kündigen.
Genau, und damit dafür du Smule.
Smule verwenden. Ja. Das ist ungefähr preis-leistungstechnisch genau das gleiche.
Ja, ihr könnt mir alle folgen. Ich heiße auf Smule. Nein, hier ist Lukas.
Kann man dann deine Karaoke-Künste anhören?
Ja,
oh nein, kann man. Oh nein. Lukas, du kannst doch nicht singen.
Ey, ich kann singen. Wenn ich will, kann ich singen.
Warum brauche ich dann immer so viel Autotune?
Halt mal deine. Was soll das jetzt hier? Also, ich kann ja wohl singen, du Arsch.
Manchmal triffst du einen Ton.
Ja, sagt der Richtige, du kannst auch nicht singen.
Ja, ich gebe es wenigstens zu.
Ja, Opfer. Gut, dann ciao.
Nein, hier ist Lukas aufs Mool, unbedingt reinhören.
Genau. Und
genau, wenn ihr Lukas singen hören wollt, ohne aufs Mool zu gehen, dann werdet Teil unseres Teams.
Außerdem gibt es Autotune ins Mule schon eingebaut. Bewerbt euch.
Unter karriere.excentra.de.
Wenn ihr irgendwas mit Informatik macht.
Irgendwas mit Informatik machen wollt. Ansonsten gibt es uns auf Twitter,
auf buymeacoffee.com/codeculture.
Da sind wir überall. Codeculture@excentra.de. Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus.
Ich glaube, ich lade es mir jetzt echt runter. Und welchen Song hast du denn gesungen?
The Fields von Twice. You have stolen my heart, oh yeah. Never let it go, oh, oh. Never let it go, oh, oh.
Großartig.